Hüben und Drüben Spezial. Der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde. Mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Im Gespräch mit einem Gast.
Unser heutiger Gast ist Eva-Marie Batschko, 1945 geboren, also fast 80 Jahre alt, ist Gesundheits- und Krankenpflegerin im ursprünglichen Beruf, rhythmische Masseurin, hat das Therapeutikum Hamburg-West gegründet und ist Mitbegründerin der Karos-Akademie seit 1997, Ausbilderin für rhythmische Einreibungen und Lehrerin für rhythmische Massage nach Wegmann und Hauschka. Hallo, liebe Claudia. Hallo, Eva-Maria Batschko, unser heutiger Gast. Ich freue mich sehr, dass du in unseren Podcast gekommen bist. Es ist nämlich so, dass du für mich jemand bist, der ganz stark daran beteiligt ist, dass ich diesen Beruf ergriffen habe. Ich habe zwar nicht bei der Berufswahl des Bestatters jetzt unmittelbar an dich gedacht, aber ich kann mich erinnern, du bist ja Krankenschwester, aber du hast ja so eine Art kleines privates Hospiz gehabt in der Jungsallee da in eurer Villa. Und das hat mich damals tief beeindruckt, das weiß ich noch. Wir kennen einander ja schon sehr, sehr lange, ne? Da war ich noch ein Kind. Aber das hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass da im oberen Geschoss des Hauses Menschen ihre Zimmer hatten und dort von dir gepflegt wurden.
Ganz, ganz toll. Das heißt, du kennst Eva schon ganz, ganz lange und ich kenne sie, glaube ich, seit 20 Minuten. Also ich finde das ganz großartig, dass du heute zu uns gekommen bist. Und wir haben uns vorher natürlich auch Gedanken gemacht und haben dann irgendwann gedacht, dass wir unseren Gästen eine Frage zu Beginn stellen möchten. Und ich habe, weil dieses Thema, ein privates, was Franziska eben gesagt hat, ein praktisch privates Hospiz aufzumachen und sich mit dem Thema zu beschäftigen, das passiert ja im Grunde genommen oftmals nicht so ganz freiwillig. Und wir haben nämlich die Eingangsfrage, wie du zu diesem Thema, dass du dich mit dem Thema Abschied und Sterben beschäftigst, hast du das notgedrungen, dieses Thema genommen oder bist du freiwillig dazu gekommen?
Erstmal war das Therapeutikum Hamburg-West zunächst kein Hospiz. Es war eine Pflegeeinrichtung. Und wurde von pflegenden Ärzten, Therapeuten, wurden die Menschen betreut im Sinne der Krankenhausvermeidung oder auch Krankenhausverkürzung sozusagen. So, die kamen dann aus Rissen zu uns, damit der Krankenhausaufenthalt verkürzt werden kann und die Menschen sich wieder eingliedern in das sogenannte normale Leben. So, Frage zwei. Erst dann wurde es allmählich durch die Art, wie wir mit dem Tod umgegangen sind in unserem Hause, laut, dass man da besonders im Umkreis des Sterbens gut aufgehoben ist. So, jetzt die Frage, notgedrungen oder nicht? Ich komme aus Schleswig-Holstein, bin in einem Dorf aufgewachsen. Und gab es noch eine Sterbekultur. Man starb im Umkreis der Familie. Man wurde gepflegt, man wurde zu Hause aufgebahrt. Und wir Kinder, also Urgroßvater zum Beispiel, wir gingen dann hin, um uns zu verabschieden. Und das hat mich fasziniert insofern, als dieses Betrachten eines Verstorbenen, also mich sehr sehr berührt hat. Also zum Beispiel auch die linke und die rechte Seite. Wenn ich ihn lächeln sehen will, muss ich nach links. Und wenn ich die archaische Ruhe und den Ernst sehen will, muss ich auf der rechten Seite stehen, zum Beispiel. Dann starb mein Großvater, als ich 14 Jahre alt war. Und er lebte dann ich habe ihn auch mitgepflegt, also zum Schluss und dann durfte ich dabei sein, nicht als er starb, aber dann wie wurde er gepflegt, wie wurde er bei uns aufgebahrt und ich durfte rein in den Raum so viel ich wollte. So, und dann habe ich erlebt, dass der immer schöner wurde, mein Großvater, dass er immer größer wurde und zuletzt dachte ich, Das ist ja eigentlich ein König gewesen. Dabei hatte er ein ganz, sag ich mal, universelles Leben geführt als, er hatte viele Berufe und hat dem Grafen gedient. Wir wohnen in der Nähe eines Schlosses. So. Und da habe ich mich sehr gewundert und dachte, er wird immer schöner, er wird immer größer, der lebt ja vielleicht noch, oder was? Irgendwas geht hier vor, was ich erfahren möchte. Und wo ich auch, ich bin dann immer in Leichenhallen gegangen im Dorf, die gab es auch schon, und habe mich dazugesetzt und mit den Verstorbenen gesprochen und habe dann etwas entdeckt, was ich später bestätigt bekommen habe, dass in der Regel die alten Menschen, die sterben, immer jünger werden. Die sehen zum Schluss aus, als wären sie gerade konfirmiert. Und da habe ich gedacht, ja, auch Lifting ist nicht nötig. Die werden ja immer schöner.
Das hast du damals noch nicht gesagt. Doch, sei ehrlich, doch, du warst ein Kind, da gab es noch kein Lifting. Nee. Du bist doch schon 80.
Ja, genau. Ja, aber ich habe gesehen, dass sie immer jünger werden. Ja, das war es natürlich. Ja. Und bei den Kindern ist es umgekehrt. Die sehen dann plötzlich aus wie ganz reife Menschen. Und da habe ich mich immer gefragt, wie ist sowas möglich? So. Und das hat mich eigentlich dazu geführt, also diese im Umkreis des Sterbens also tätig zu werden aus meinem Beruf so. Und diese Beobachtungen zu vertiefen, die ich schon ganz früh gemacht habe.
Wunderschön, ne? Das erinnert mich an dieses schöne Buch von Walter Scheels, mhm. Neugeboren, Altgeboren, mhm. Das offene Geheimnis.
Mhm. Da, wo, wunderbar.
Du staunst doch nur noch, ne? Und ja. Das ist so schön, was du da als ganz junger Mensch beobachtet mhm. hast. Mhm. Fasziniert mich total. Mhm. Na, und wie war das? Das hatten wir, glaube ich, in einer Sendung, ne? Sterben, Tote atmen anders.
Mhm. Ja, man hat ja sich genau so und man stark. Hat ja oft ich höre ganz oft von Angehörigen, dass sie dann sagen, der atmet doch noch oder die atmet
genau
doch noch.
Das geht ja auch noch mindestens 4 Stunden so,
ja.
Und wenn ihr es wissen wollt, dann hört man auch noch 4 Stunden nach dem Tod. Also du kannst, wenn du was versäumt hast, dann kannst du dich noch bedanken, auch 4 Stunden nach dem Tod ist er noch hörend, er kann nicht antworten, das ist was anderes. Aber wenn man da steht so unmittelbar nach dem Tode, da hat man immer das Gefühl, der Thorax ist noch, der hebt und senkt sich. Den Atem kannst du nicht mehr hören, aber du hast immer das Gefühl, der lebt ja noch.
Genau. Ja, aber das ist doch auch, weil die Lebenskräfte sind ja dann um den Verstorbenen herum.
Richtig.
Ne? Und das ist dann, wirkt dann so wie Bewegung.
Ja, also, genau.
Und es ist aber nicht wirklich.
Das ist wirklich.
Ja, doch, es ist wirklich, aber nicht leiblich, sagen wir mal so.
Ja, genau.
Ich glaube, es ist nicht leiblich.
Ja, ne? Es ist nicht mehr sinnlich.
Nee. Es ist nicht mehr sinnlich, mehr leiblich, sinnlich wahrnehmbar, mhm. sondern es ist schon eigentlich eine übersinnliche Wahrnehmung genau, an
genau,
der Stelle.
Genau. Ja, würde ich auch so sehen.
Mhm. Das auf jeden Fall. Mhm. Das ist nämlich auch das Spannende, so geht es mir jedes Mal, mhm. wenn ich neben Toten stehe. Mhm. So, das hört dann, genau, das hört nach ein paar Stunden auf.
Ja.
Aber vorher sagst du, Moment, das kann doch nicht wahr sein.
Ja,
das stimmt
genau.
doch nicht.
Ja, genau. Mhm. Und das wollte ich in der Kindheit eben erkunden, diesen Übergang. Wann tritt der Tod dann wirklich ein und warum wird er immer jünger?
Ja.
Und und wann kann man sagen, so jetzt ist gut? Nach 3 Tagen. Wann ist gut? Wann darf auch ein neuer Schritt kommen? Und auch das kann man sehen.
Total, absolut.
Ne? Und das war mir sehr wichtig. Also als es dann bei uns im Hause, wie du schon sagtest, mehr um das Thema Sterben ging, dass die Wahrnehmung von allen so geschult wurde, dass man sagt, so und wann ist der Augenblick, wo man sagen muss, jetzt ist es nicht mehr schön, auch nicht für die Angehörigen, diesen Leib, der jetzt sich verändert, anzuschauen und für den Verstorbenen auch nicht. Punkt. Ist ein neuer Schritt.
Ganz genau.
Aber A, ist es ja wichtig, dass man da wirklich die ganze Zeit mehr oder weniger anwesend ist, dass man sozusagen den Prozess auch wahrnehmen kann. Und B, habe ich auch schon das Erlebnis gehabt, dass wenn ein Mensch sehr krank war, dass der Zeitpunkt dann wesentlich früher eintritt,
wo es
nicht mehr schön ist. Also ich hatte eine, das ist jetzt ein bisschen über ein Jahr, glaube ich, her, das ist eine Dame, die hat sich auch schon, also da hat sich ergeben, der Wunsch war da, dass ich schon vorher komme und dann haben wir alles besprochen, wie ich sie dann aufbauen würde. Und die Kinder, Erwachsene, sehr interessante Kinder auch, die waren so ein bisschen skeptisch, standen so daneben und wussten jetzt nicht so richtig, was sie davon halten sollten. Aber der Wunsch war natürlich Befehl und es war ganz klar, die wird jetzt aufgebahrt und das habe ich dann liebevollst gemacht, gemeinsam mit den Kindern. Und dann war das aber eigentlich schon, muss ich fast sagen, nach einem Tag hatte man schon den Eindruck, also für die Kinder war das richtig gehend ein bisschen eine Qual, weil die sehr schnell so ausgehöhlt wirkte, also weil sozusagen dieser Eindruck, der oft erst nach 3 oder manchmal ja sogar noch später aufkommt, ich habe das auch schon erst nach 5 Tagen so erlebt, dass dass diese wirklich leere Hülle dann da ist, ne? dass man den Eindruck hat, da ist wie so eine Art Korpus, wo man nicht mehr ganz sicher ist, wer war das noch, hat da mal jemand drin gewohnt und wer war das denn eigentlich noch?
Das Erstaunliche ist, dass ich bei allen Aufbahrungen, die ich geleitet habe, immer wieder festgestellt habe, dass diejenigen, die dem beiwohnen, die dabei sind, ob die das vorher schon jemals erlebt haben oder nicht, alle wissen zum gleichen Zeitpunkt, jetzt ist es fertig.
Ja.
Und das ist ein ganz großes Wunder, weil das ist ja nicht an irgendeiner Uhr oder einer Maschine abzulesen, sondern das sind ja andere Antennen, die wir dazu brauchen, um sowas wahrzunehmen.
Ne? Ja. Ja, aber sie hat das ja schon, Franziska hat das schon angedeutet, dass man dafür ein Bewusstsein entwickeln kann und manchmal auch sehr spontan, dass es jetzt nur noch der Leib ist und das, was unsterblich ist, diesen Leib schon verlassen hat.
Ja.
Und dafür kann man tatsächlich ein Empfinden entwickeln und das ist auch gut so.
Total.
Aber das haben oftmals tatsächlich auch, was Claudia eben sagte, das haben auch nicht selten Menschen, die das jetzt zum ersten Mal erleben, haben genau dieses Gespür.
Ja.
Und in dem Fall, was ich da eben geschildert habe, war das tatsächlich so, dass also schon nach einem Tag die dann immer sagten, also die ist jetzt nicht mehr hier, wir merken das doch.
Genau.
Und dann waren wir aber, entstand so ein bisschen so eine schwierige Situation, weil der Plan war, wir machen das 3 Tage. Mhm. Und das war auch der Wunsch der Mutter. Und dann haben wir es tatsächlich auch noch gelassen, weil dann ja auch noch Gäste kamen und noch Besucher sozusagen. Aber es war dann richtig ein bisschen, war richtig ein bisschen schwierig fast, weil sie so dermaßen irdisch sozusagen aussah. Ne? Und man das ist ja dieses, wenn man das Gefühl hat, ja, das ist einfach nur noch eine leere Hülle, die da liegt.
Ja, aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja die, du hast den Leib da abgelegt und du eilst sozusagen in eine andere Welt.
Ja.
So, und wenn man das kommuniziert, glaube ich, dass dann sind auch die Eltern oder die Freunde, kann man da abholen und kann sagen, also dieser Mensch, der hatte das so eilig.
Ja,
genau. Der musste ganz schnell diesen Leib verlassen, weil der wurde da drüben so empfangen. Das ist so spannend und ist es der schönste Augenblick im Leben überhaupt. Weil das ist der hellste Punkt, zu dem wir immer wieder zurückkehren. Mhm. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass es gibt die irdische Seite und es gibt die himmlische Seite. Da ist Licht, da ist Freude, der ist wieder da, ne? Und die andere Seite ist die verlassene Hülle sozusagen, dieser Erdenleib, der dann einfach bläulich zyanotisch wird und wo man dann sieht, so, also jetzt reicht's, ne? Das kann man gerade noch mit Blumen ein bisschen abdecken überall, ne? So hinter den Ohren und so, wo es dann losgeht. Aber ich glaube nicht, dass man es tun sollte, sondern dass man achtsam alle anregt in deinem Job als Amme. Alle anregt, genau hinzuschauen und die Wahrnehmung zu verstärken, weil dann hört es auch auf, dass man selber in seiner Selbstmitleids-Euphorie also nur noch sein eigenes Leid anschaut und nicht mehr den Prozess wirklich wach und liebevoll begleiten kann. Und das ist notwendig, immer mehr.
Und die andere Seite davon wäre ja dass das eben halt nicht schneller geht, wie das, was du geschildert hast, was ich auch oft erlebt habe, sondern dass das gar nicht funktioniert, dass es so scheint, als ob die Person wie im Panoptikum da bleibt. Also als ob die so wie ein bisschen konserviert. Und da habe ich eine Schülerin, die in einer intensivmedizinischen Abteilung arbeitet. Und die, da ist ein junger Mann gestorben in Intensivmedizin und die Ärztin, die sagt, ich kann doch den jetzt nicht Totenschein ausstellen, der sieht doch aus, als ob er schläft. Mhm. Und sagt die, ja, geh mal, ich mach mal was. Mhm. Und dann hat sie eine richtig schöne Aussegnung gemacht. Mhm. Und einen Moment später konnte die Ärztin kommen und den Totenschein ausstellen. Super. Und das heißt, das ist ein ganz mhm. wichtiger Schritt beim Ganzen, etwas zu Ende zu bringen. Mhm. Und dann eben halt auch nicht stoisch 3 Tage abzuwarten, sondern zu sagen, die Antennen dafür zu haben und zu sagen, ach, jetzt. Mhm. Und dann eine Aussegnung und dann ist das finde ich, richtig ein, kann man ja fast sagen, dramaturgischer Bogen, wie ein großer Tusch zum Schluss.
Ja,
habe ich den Eindruck.
Ja. Und dafür, denke ich, sollten wir wach machen.
Total.
Wir sollten dafür wach machen.
Ja.
Und das ist für mich eine Begleitungskultur. Absolut. Dass wir dafür die Menschen wecken und sagen, schau hin.
Genau.
Und es geht nicht um dich, sondern es geht um diesen Menschen, der jetzt seinen Erdenabschied hier feiert.
Genau.
Und so. Und da, glaube ich, da haben wir alle noch eine große Aufgabe.
Ja,
und das ist gut so.
Genau, und das ist eigentlich der Grund, warum ich dich unbedingt einladen wollte, weil, das habe ich ja eingangs schon gesagt, da bist du für mich wirklich ein Vorbild, also hinsichtlich einer Sterbekultur und wie du es eben gesagt hast, Begleitungskultur. Also, dass wir das eigentlich wieder lernen und das gar nicht unbedingt so was Konzeptuelles sein muss, sondern das ist so ähnlich wie die Kirche. Oft habe ich den Eindruck, die Kirche hat eigentlich irgendwie so ein Konzept, was sie da verbreitet hat unter die Menschen. Und wo bleibt aber eigentlich die eigentliche Erfahrung, so eine Gotteserfahrung oder so? Ne? Das ist ja das, was also wo der Mensch dann in sich selber sozusagen den Impuls verspürt, er möchte bei der Sache bleiben. Und das finde ich eben schön, dass wir, ne, du hast, wahrscheinlich machst du es heute nur noch selten oder kommst du nur noch selten in die Gelegenheit, da tätig zu werden. Aber das hast du viel gemacht in deinem Leben, Menschen an der Stelle begleitet. Claudia macht es auch noch, ich mache es auch noch. Und da habe ich immer den Eindruck, da können wir jetzt drüber sprechen und das möchte ich, dass wir das auch wirklich in die Welt verbreiten, ne? Das dazu immer wieder aufzurufen, bat eure Verstorbenen auf, also lasst sie nicht gleich wegräumen. Und was oft, und das finde ich interessant und da würde ich gerne mal hören, was du das zu sagst. Ich erlebe ja häufig die Situation, dass Menschen, also Angehörige, in der Situation zunächst einmal sagen, nee, sie wollen ihren Verstorbenen lieber so in Erinnerung behalten, wie er war.
Ja.
Also sie wollen da eigentlich nicht ran an die, an den Leib. Also lieber, Und dann, je nachdem, mit wem man es zu tun hat, dann fühle ich da natürlich auch, versuche ich da mich einzufühlen. Kann ich dann, weil, ich nenne das ja immer so ein bisschen so, dass das wie so ein Kanal ist, der dann geöffnet ist zur geistigen Welt. Also da ist dann sozusagen dieser Kanal offen, der Verstorbene betritt gerade die geistige Welt und aus der geistigen Welt ragt ja aber auch zu uns dann was rein in dem Moment. Ne? Und wenn wir in Liebe verbunden sind mit dem Verstorbenen oder aber geschult einfach, weil wir immer wieder dieses Erlebnis schon hatten und haben, dass wir dann eigentlich nicht mehr ganz der Alltagsmensch sind, schon nicht, sondern es ist ja wie so eine, wie plötzlich eben so ein Raum, der sich eröffnet, der sonst gar nicht unbedingt begehbar ist. Und da befinden wir uns drin. Und da, wenn die Menschen in diesem Raum sind, dann kann ich sie vorsichtig schieben. Und dann sie sozusagen manchmal, ich habe in einer Folge mal von Übertölpeln gesprochen, habe mich dann ja aber auch sofort korrigiert, aber ich überrasche sie dann manchmal.
Ziehen,
genau. Ja, aber ich überrasche sie dann auch manchmal, indem ich einfach Dinge tue oder sie einbeziehe in eine Art, da wenn ich da vorher gefragt hätte, hätten sie Nein gesagt. Aber dann, zack, machen sie es dann.
Genau.
Und ich habe eigentlich bisher noch immer erlebt, dass sie hinterher sehr, sehr froh waren darüber.
Genau. Weil dann das, was vorher war und nachher noch miterlebt werden konnte, dass das komplett wird. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Begleitung ist über den Tod hinausgegangen und das ist eigentlich auch das Richtige, sag ich jetzt mal. Und du hast von der Kirche gesprochen. Mir tun die immer leid, wenn sie da erscheinen müssen, wenn es eigentlich schon reichlich spät ist. Aber und da sind wir natürlich, also du auch als Heilpraktikerin, aber du in der Sterbebegleitung auch, im Vorteil, dass wir uns sowohl theoretisch vorbereiten können auf den Tod. Also ich hatte einen Arbeitskreis an der Karos Akademie mit Priestern, Ärzten, Therapeuten, Pflegenden und. Und da haben wir uns dann lange auch theoretisch damit beschäftigt. Was heißt denn eigentlich, was Frau Kübler-Ross sagt? Und ist das denn überhaupt so stimmig? Oder nehmen wir doch lieber den Tod des Iwan Iljitsch von Tolstoi? Der hat nämlich alles drin, komplett.
Ja.
Großartig. Jedenfalls. Und dann die Erfahrung dazu. Da kann man dann ja natürlich korrigieren auch. Ist das, was ich theoretisch weiß, ist das denn jetzt die Wirklichkeit? Ja. Offenbart sich denn jetzt für mich in diesem Sterbeprozess das, was ich unterrichtet habe?
Genau.
Ist das so? Und das finde ich das Großartige an dem Pflegeberuf, sage ich jetzt mal, oder an der Sterbebegleitung oder für dich jetzt, dass man in einen Prozess kommt und dass man es nicht nur theoretisch hat, ja, oder wie der arme Pfarrer, der kurz vorher noch gerufen wird, ja, und dann sich fragen muss, wer war der denn eigentlich, dieser Mensch? Und da bin ich immer ganz froh gewesen, dass die Menschen in meinem Hause jedenfalls einen längeren Aufenthalt hatten, bis sie dann gegangen sind. Und zu dieser, ja, Frage, ich will ihn so in
Erinnerung behalten,
das ist tritt sehr häufig auf. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass du oder auch du, Claudia, dass ihr Motive findet, um das Herz sprechen zu lassen der Angehörigen, dass die mitmachen und dann nachher viel glücklicher sind als vorher. Genau.
Auf jeden Fall.
Das ist ganz wichtig.
Ich denke dann immer an, das ist die einzige Geschichte aus Herrn K., die ich kenne. Herr K. von Bert Brecht. Und zwar, Herr K. geht eine Straße entlang und trifft einen alten Bekannten. Mhm. Und der alte Bekannte sagt zu Herrn K., Mensch, Herr K., das ist ja schön, dass ich Sie treffe. Sie haben sich überhaupt nicht verändert.
Ja.
Oh, sagte Herr K. und erbleichte.
Ja.
Das ist eine total schöne Geschichte,
ja,
ne?
Ja.
Und das ist genau das, wo wir, wenn wir die so in Erinnerung behalten wollen, dann konservieren wir sie doch. Mhm. Und ein Trauer, konservierte Trauer ist, finde ich, ziemlich pathologisch.
Selbstmitleidseuphorie hattest du ja eben mal kurz erwähnt, den Begriff. Sehr interessanter Begriff.
Finde ich auch.
Mhm. Ja. Genau. Also ich wollte sagen damit, dass sich das in meinem Leben ja unglaublich verändert hat, also mit dieser Kultur. Ich war im AK St. Georg dann tätig, hier in Hamburg, und auf der Hals-Nasen-Ohren-Station, und da war die Oberschwester also fast so eine Nonne oder eine Äbtissin oder so, ganz groß, stattlich und so. Und ich hatte meinen ersten Tag da und sollte Thermometer austeilen, und ein Herr, ein alter Herr, lag allein in seinem Zimmer, und ich habe ihm das, ich war schon etwas erstaunt über seinen Anblick, weil ich Sterbende schon kannte aus meiner Kindheit, war schon etwas irritiert, dass ich da ein Thermometer, ich natürlich war ja neu, also ich steck das also ihm unter und hol das nachher ab, und da war natürlich nichts drauf zu sehen, und dann ging ich zur Oberschwester und sagte, also das Thermometer funktionierte irgendwie nicht. Ich fürchte, der Herr ist gestorben in der Zeit. Da sagte sie, so, meine Süße, jetzt gehen wir da beide mal rein. Und dann, genau, jetzt pflegen wir ihn mal gemeinsam. Holst du mal das Wasser, bitte. Und jetzt waschen wir ihn ganz schön und liebevoll und gucken mal, was er im Schrank hat, und kleiden ihn ganz schön an. Und dann stellen wir Blumen hin. Und wenn wir das ganze Zimmer schön gemacht haben und wenn er schön aussieht für uns, erst dann rufen wir den Arzt.
Super.
Genau. So war das. Und dann erst die Angehörigen. Und dann erst die anderen, ja, wenn alles schön ist. Am Ende meiner Ausbildungszeit war es so,
ja,
dass die Pathologie sozusagen angerufen wurde. Da war jemand gestorben und da wurde eine Zinkwanne vorgefahren und der verstorbene Leib sozusagen oder der Leib dieses Menschen wurde nackt mit dem Tuch, in das er gelegt war, in diese klatschend in diese Zinkwanne gezogen. Entsetzlich. Und das war jemand, der das vorher selber alles liebevoll gemacht hat.
Ja.
Also das war für mich so schrecklich.
Ganz furchtbar.
Ganz furchtbar. Und da war der Bruch. Das war, da war ich, warte mal, 45 bin ich geboren, 55, 65 so etwa. Und dann bin ich in die Schweiz gegangen.
Also Anfang der 60er hast du diese Ausbildung angefangen.
Ja.
Und Mitte der 60er warst du dann fertig.
Naja, so lange dauert die nicht. Ich war ja dann Jahre schon in der Schweiz. Dann? Ja, ich war dann schon, bin in die Schweiz gegangen und habe da an der Ita-Wegmann-Klinik dann eine Hochkultur des Sterbens und der Nachsorge erlebt. Also wenn ich Nachtdienst hatte, habe ich auf 3 Stockwerken Kerzen nachts austauschen müssen und musste zu jedem rein, jede Stunde und schauen, wie es ihm geht. Ja. Und dadurch habe ich natürlich mein Können oder meine Beobachtungsfähigkeit noch verstärken können, obwohl ich immer mich ein bisschen gefürchtet habe, nachts in diese Zimmer zu gehen. Ja, aber und da habe ich eben doch auch gelernt, also die Sachlichkeit, mit der Kinder auf ihren Tod schauen. Ja. Das war ein 7-Jähriger, der eine Leukämie hatte und der sagte plötzlich zu seiner Mutter, ruf bitte den Vater an, ich werde jetzt sterben. Die Mutter war fassungslos. Und als er dann gestorben war, da sah er aus wie ein 35-jähriger Mann. Er war wie nachgereift, als hätte er eine Biografie erlebt. Und die anderen, eine Alte, die wurde immer jünger und eine mittleren Alters, da habe ich auch gedacht, ja, bleibst du jetzt stehen oder kannst du noch jünger werden? Das ist wahnsinnig interessant, wie man denkt, wenn jemand mausetot ist, da tut sich nichts mehr und das ist nicht richtig.
Genau so.
Und ich glaube, da ist es wichtig, gerade bei dem, was du sagst, ich will ihn nicht mehr sehen, dass man noch auf diese Dinge hinweist und sagt, du, der wird immer schöner. Der wird immer jünger, oder? Er reift nach. Guck dir das doch an. Das ist so schön und hilf mir jetzt bei der Pflege des Leibes.
Ich meine, wir haben ja immer in den ganzen letzten Sendungen auch immer mal wieder ein bisschen Kritik. Gesellschaftskritik haben wir ja immer ein bisschen mit dabei. Und ich glaube, das ist gesellschaftlich, in der Gesellschaft, in der wir leben, die ja sehr materialistisch orientiert ist, gar nicht erwünscht, dass wir das miterleben. Denn wenn wir das miterleben würden, dann würden wir uns doch Fragen stellen, die geistiger Natur sind.
Ja, beides, glaube ich. Ich glaube, dass man ganz tief in sich eine Sehnsucht hat, die nicht immer ins Bewusstsein dringt. Aber ich habe Menschen danach kennengelernt, wenn sie den Prozess nicht gut begleiten konnten, dass sie dann immer noch Fragen haben und dann immer zu uns kamen und uns befragt haben, weil sie, entschuldige, ich stotter schon, befragt haben, wie ist es denn weitergegangen? Und um das zu verhindern, dass dieses Bedürfnis, ich muss doch den Rest irgendwie auch noch erfahren und das hängt dann an euch, dass damit die Menschen mit einzubeziehen und diese wirklich spirituelle Sehnsucht nicht auszurichten an unserem Materialismus, sondern an der natürlichen Begabung jedes Menschen und appellierend, ich will dabei sein.
Genau so.
Ich will es erleben, weil das ist mein Angehöriger. Genau. Das ist mein Freund.
So. Ja, dennoch gibt es Situationen, mir fällt jetzt gerade eine Mutter ein, deren Kind aus dem Fenster gefallen ist mit 1 oder 1,5 Jahren. Also das fast mit einer der furchtbarsten sicherlich Erlebnisse, die man so haben kann. Und mit der habe ich jetzt nach vielen Jahren nochmal drüber gesprochen, wie das damals war. Und sie sagt, sie war damals nicht in der Lage, ihren Sohn nochmal zu sehen. Mhm. Also es war dann länger noch Krankenhaus als mögliche und ganze. Sie war so wahnsinnig im Schock. Und dann haben wir aber in unserem Gespräch herausgefunden, wenn zum Beispiel ich an ihrer Seite gewesen wäre, ich hätte ihr das ermöglicht.
Genau.
Und dann war ihr plötzlich ganz klar, ja, das hätte sie auch gewollt.
Genau.
Aber das war die Situation, da war niemand.
Genau.
Ja, der das, der das angeboten hat oder der einfach wach war in dem Moment, dass das wahnsinnig wichtig gewesen wäre.
Das erlebe ich immer wieder, dass dann jemand, ach, so geht es auch, mein Gott, das wäre schön gewesen. Mhm. Aber dass diejenigen, wenn die ganz alleine vor so einer Katastrophe stehen, wie sollen die das denn aushalten?
Ja.
Ich habe so viel Mitgefühl damit.
Wie war das eigentlich bei dir damals, Claudia? Als deine Tochter gestorben
Also bei meiner, als meine Tochter gestorben ist, da die ist in den letzten Wochen, ich habe sie aus dem Krankenhaus genommen, sie hatte einen Rückfall, akute lymphatische Leukämie, und ich habe sie aus dem Krankenhaus rausgenommen und habe dann wie auch ein bisschen wie in Trance. Am gleichen Tag, als ich sie rausgenommen habe, habe ich gesagt, ich habe ihr versprochen, du kriegst niemals wieder in deinem Leben eine Spritze. Und haben einen Heilpraktiker aufgetan, der sie klassisch homöopathisch begleitet hat.
Schön.
Und dann habe ich auch am gleichen Tag habe ich noch den Kontakt zu Jochen Pajong hergestellt, der sie bestattet hat. Und und sie ist dann gestorben und ich war wie in Trance. Ich war auch stand ganz alleine davor eigentlich. Und dann hat dieser Heilpraktiker, der hat gesagt, ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich bleibe heute Nacht hier.
Das ist großartig.
Und dann war ich so erleichtert, weil
das ist großartig.
Dann konnte ich das auch.
Ja.
Und das war eigentlich der Beginn des Ganzen. Das heißt, diese Totenwache, das war also, sie ist nachmittags um 4 gestorben und am nächsten Abend um, also wir wussten alle ganz genau, nachts um 3:30, 4 ungefähr, da war es vorbei. Das war durch alles merkbar. Und wir waren, glaube ich, 5 Personen, die bei die Totenwache mitgemacht haben. Und am nächsten Nachmittag ist sie abgeholt worden, ist dann in einer Kirche von der Christengemeinschaft 3 Tage aufgebahrt gewesen.
Oh ja.
Und wir haben sie jeden Tag besucht.
Das ist gut.
Und das ist eigentlich der Startschuss für mich gewesen.
Oh ja.
Ne? Das heißt, seitdem ist es natürlich so, dass ich sage, nein, das ist doch mit dem letzten Atemzug nicht vorbei und ich kritisiere eine Gesellschaft, wie sie vorhin ja auch schon genannt habe, so dass wir hören am letzten Atemzug auf zu denken und das dürfen wir nicht. Geht ja weiter.
Genau. Und ich glaube, eure Aufgabe ist, dass ihr diese Sehnsucht, die jeder hat, jeder in uns, auch ein spirituelles Innenleben, ganz egal wie materiell unsere Gesellschaft ist, dass ihr das wach macht in der Sterbebegleitung, sodass das dann auch für die Menschen, die da begleiten, wirklich etwas Besonderes ist und auch etwas Großes, wo Ehrfurcht geweckt werden kann und wo man andere Gefühle hat als das Selbstmitleid. So.
Ja. Völlig richtig, bin ich absolut bei dir. Das weiß ich ja auch zutiefst und praktiziere das auch. Jetzt kommt trotzdem ein kleines Aber. Ich erlebe immer wieder Situationen, wo das richtig, richtig schwierig ist. Also wo sozusagen, da kann man einen Verstorbenen aufbauen, alles schön machen, ist also diese Ehrfurcht sozusagen ist im Raum. Es ist und die Leute kommen trotzdem und stehen dann da und wollen den Raum nicht richtig betreten. Also das ist gar nicht so selten. Und das ist, was Claudia ja eben sagte, dass wir leben einfach in einer dermaßen materialistischen Gesellschaft. Und viele Menschen sind so also fest in ihrem Bild. Ja, du sagtest eben, wir sollen nicht aufhören zu denken an der Stelle. Ich hab oft das Gefühl, ja, da ist dann einfach schon der Vorhang ist schon runtergefallen.
Ja.
Ne? Jetzt ist sie tot. Also gerade auch bei älteren Menschen ist es natürlich häufiger, würde ich mal fast sagen, der Fall. Also wenn da jetzt eine Frau 89 geworden ist und da ist vielleicht ja sogar, sage ich jetzt einfach mal, das klingt ein bisschen doof, aber ich glaube, das gehört auch zu unserem Leben dazu. Vielleicht ist sogar auch eine Spur Erleichterung noch mit dabei, weil das ja jetzt vielleicht auch schon eine Weile so ging und auch vielleicht schon alles nicht mehr so einfach war und so. Aber dann dieses Moment, wo dann doch dieses Endlichkeitsbewusstsein oder diese unglaubliche Diesseitigkeit, die Ausrichtung sozusagen der Angehörigen so stark ist, dass ich da nichts in Bewegung kriege.
Naja, und gleichzeitig, ich glaube, da gebe ich Eva ganz recht, denn
an diese Sehnsucht zu appellieren.
Ja, denn ich erlebe das ganz, ganz häufig bei Menschen. Ich nenne es manchmal so, ich rede ja immer sehr umgangssprachlich, ne? Das Trauernde, wenn die sowas erlebt haben, auch wenn sie keine Aufbahrung mitgemacht haben, die sind auf irgendeine Art und Weise manchmal wie Aliens. Die sind nicht ganz von dieser Welt. Das heißt, die haben nämlich Fragen plötzlich, von denen sie nicht wussten, dass es diese Fragen überhaupt gibt. Und das ist, glaube ich, dieses Tiefe drin, die sehen so, die können das nicht einfach abhaken. Wenn jemand nahes gestorben ist oder vielleicht auch nicht nahes gestorben ist, das kann so dermaßen tief unter die Haut gehen, dass tatsächlich irgendwie sich irgendwas von unten nach oben stülpt. Ja. Und es geht nicht mehr weiter wie vorher.
Ja, aber ich glaube, wenn wir uns das klar machen, dass es ganz viel Angst besetzt ist.
Total. Absolut.
Und einfach mit noch mehr Verständnis oder mit noch mehr Wärme diese Angst begleiten, dass wir dann auch den Knopf finden dazu, dass diese Ewigkeit da reinleuchten darf in dieses Leben. Und ich glaube, dass es unglaublich zukünftig ist, dass wir diesen Prozess begleiten lernen und dass wir das Hereinkommen der Ewigkeit durch diese Prozesse bewusst machen. Ja. Denn sowohl die Geburt wird heute manipuliert, als auch der Tod wird heute manipuliert. Ja. Und nichts ist wichtiger, als dass ich meine Sternstunde erreiche, also mein Himmelsgeburtstag feiern kann, auf der Seite des Todes, und dass ich mein Wiegenfest feiern kann auf der Seite der Geburt, um die Geburtskonstellation zu erreichen, mit der ich mein Leben hier antrete. So. Und auf der anderen Seite genauso. Ich sage immer, das ist ein Himmelsgeburtstag. Hallo, wollen wir feiern?
Genau.
Bitte. Wir feiern jetzt. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir erkennen, dass das durch unsere Erziehung, durch den Materialismus uns wie die Angst eingepflanzt worden ist, das ist kein Thema für uns. Das ist falsch.
Genau.
Und da, glaube ich, habt ihr eine ganz wichtige Funktion. Und das hatte ich in meinem Hause dann auch. Eine ganz wichtige Funktion, einfach zu sagen, so, jetzt alle.
Genau.
Ja, und das geht natürlich sehr schön in einer häuslichen Situation.
Absolut. Ne?
Da geht es natürlich am allerbesten, muss man ganz klar sagen. Und da ist es aber dann ja auch schon im Sinne des Wortes ein Heimspiel, weil es ist zu Hause und auch die Angehörigen sind da zu Hause oder zumindest nahe Angehörige. Also wir haben ja heute es häufig mit Räumlichkeiten zu tun, die nicht so besonders geeignet sind. Mhm. Also möglicherweise fensterlos und ist da elektrisches Licht oder eine Klimaanlage an oder also was auch immer. Das sind natürlich jetzt alles Ausreden, könnte man sagen. Ne? Mhm. Aber es sind natürlich dennoch äußere Umstände, die die Sache häufig erschweren. Und was die Sache auch erschwert, ist tatsächlich, wenn sozusagen die Angehörigen jetzt nicht die ganze Zeit dabei waren, sondern sie kommen, meinetwegen, da ist der vielleicht schon 10 Stunden verstorben oder schon anderthalb Tage, gibt's ja alles, und bleiben dann eigentlich, ich sag mal, Zaungäste. Also weil sie eigentlich den Eintritt nicht mehr richtig finden.
Genau.
Sie fühlen zwar irgendwie noch die, sage ich jetzt mal, Heiligkeit, irgendwie so ein bisschen, ne? Oder wir singen vielleicht noch was. Vielfach können ja Menschen dann auch nicht unbedingt singen. Also das ist ja einfach auch nicht mehr so verbreitet. Wobei Singen ja was Wunderschönes ist, gerade in dem Moment.
Absolut.
Einfach etwas, was sozusagen den Bogen ja schafft in die andere Welt. Aber Ja, da ist wieder mein Aber. Es ist häufig tatsächlich schwierig anzuknüpfen oder diese, ja, die zu kriegen. Also
ich denke gerade an so eine Situation, wo ich denke, in einer Umgebung, in der du nicht für möglich hältst, was da für Möglichkeiten tatsächlich noch sein können. Mhm. Ich habe eine Begleitung gemacht in Uniklinik und konnte kein Fenster aufmachen, es durften keine Blumen da sein, es muss ja alles ganz clean sein, es durften keine Blumen sein, es sind natürlich keine Kerzen, LEDs und so weiter, ne? Mhm. So, und dann habe ich diese Sterbebegleitung gemacht und die Person ist gestorben. Das hat keine 10 Minuten gedauert. Da kam irgendeine Krankenschwester und brachte eine echte Kerze und hat die Kerze angemacht. Und wo ich gedacht habe, ach so, da neben der Spur passiert dann doch so einiges. Es hat mich so gefreut.
Ja, und ich glaube, wir dürfen uns nicht erschüttern lassen, weil zu meiner Erlebnis in Hamburg gehörte noch, dass die Sterbenden, nicht die Verstorbenen, die Sterbenden in die Besenkammer gestellt wurden. Entschuldige bitte.
Ja, das weiß ich auch noch bei mir früher.
Das ist so was Menschenunwürdiges.
Absolut.
So was. Und was ich auch benachteiligend finde, dass die Bestatter nachts kommen, die Leute abzuholen. Ja, ich sagte, bitte, am Tag bitte.
Absolut.
Das darf doch jeder sehen, dass hier ein Mensch gegangen ist.
Ja, aber ich sag euch, es ist noch immer so. Also es hat sich etwas gelockert, dass man jetzt auch schon mal am helllichten Tag, aber dann bitte über die Tiefgarage möglichst.
Mhm,
und es ist einfach immer noch man soll nicht unbedingt. Ja, und jetzt aber kann ich ja ganz lebendig sagen, wie ich mich manchmal fühle. Wenn ich dann mitten durchs Haus gehe, am helllichten Tag. Ich habe meinen immerhin ja schönen hellen Sarg. Ich bin eine Frau, ich bin auch nicht schwarz angezogen. Ich gucke freundlich die Menschen an. Ich schieb dann an denen vorbei, meine Kiste. Gucken die alle entsetzt. Wirklich. Die haben natürlich alle, das muss man sich ja jetzt auch mal vorstellen. Die sitzen da, haben auch diese Diesseitigkeits, Wendung innerlich. Mhm. Mhm. Ja, der Tod wird ja jetzt dann auch, wer ist jetzt hier unter uns, wer ist der Nächste?
Mhm. Mhm.
Und dann denke ich so oft, Mensch, am liebsten würde ich jetzt erstmal stehen bleiben, mich dazusetzen und dann können wir ja mal ins Gespräch kommen über das, womit haben wir es denn eigentlich zu tun?
Ja, genau.
Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne, es gibt natürlich die ganze Bandbreite, aber ich kenne Pflegeeinrichtungen, da ist es so, wenn da eine Person gestorben ist, dann gehen die dort Arbeitenden von Zimmer zu Zimmer und sagen, möchten Sie nochmal Abschied nehmen?
Ja, aber ich glaube, das ist nur noch ganz selten heute der Fall.
Oder wieder.
Ja, aber vielleicht kommt es langsam wieder, aber selten.
Aber das war doch auch der Segen, sag ich jetzt mal, für mich, dass es die Hospize gab.
Total,
da
absolut.
Wurde mit diesem Impuls absolut. Hospiz kam eine andere Kultur zu uns.
Ja.
Und mag es noch so vereinzelt sein und das Gute ist im Verhältnis zum nicht so Guten oder Bösen immer das von der Qualität das Bessere, aber auch von der Menge immer in kleinen Mengen nur da gewesen. Aber damit war ganz viel Hoffnung verbunden.
Absolut.
Und da gibt es tatsächlich eine Kultur, nämlich die, von der du, Claudia, eben gesprochen hast. Möchtet ihr noch Abschied nehmen?
Ja.
Dann jetzt. So, und das finde ich eigentlich großartig. Und ich glaube, weißt du, ich denke jetzt, wo wir darüber sprechen, eigentlich müsste diese Kultur in jede Alteneinrichtung Einzug
absolut.
Nehmen, in jedes Altenpflegeheim.
Genau so.
Kann man ja mal in Ahrensfelde anfangen.
Naja, da ist es ja noch so, wird es Beispiel, ja noch ein bisschen gelebt, aber auch nur ein ganz bisschen.
Wollte ich gerade sagen.
Nein, ich kenne schon einige Häuser, wo in Alten- und Pflegeeinrichtungen, wo tatsächlich auch Sterber angestellt sind und die machen eine sehr schöne Abschiedskultur.
Mm.
Ganz, ganz schön.
Ja, und darum geht
ganz
es,
schön.
Darum geht es, dass ihr mit eurer Arbeit aufmerksam macht auf etwas anderes, was jeder als Sehnsucht in sich trägt und das zu erwecken und einfach, das dürfte euer Anliegen sein, mit aller Kraft das zu erwecken.
Ich finde das ganz, ganz schön, was du jetzt so mitgebracht hast, dieses nämlich eine tief drin schlummernde Sehnsucht, die ein bisschen zugedeckt ist, die schläft.
Genau.
Und dass man die weckt.
Genau. Und das haben wir alle. Ja, wir sind alle aus dem Himmel gekommen und genau. Wir gehen dahin zurück.
Ganz genau.
Das kann man am Regenbogen sehen. Ne? Der Regenbogen, da gibt man, wenn man auf die Erde kommt, seine Flügel ab, dem Engel. Und wenn man wiederkommt, dann kriegt man seine Flügel wieder. Und dann darf man wieder über den Regenbogen. So, das ist ein Bild, was ich für die Kinder dann immer bereit habe, wenn die das wissen wollen, ganz genau.
Ja.
Und Kinder wollen das wissen.
Klar.
Kinder wollen das wissen.
Die wollen es immer wissen.
Die wollen es wissen. Ja. Ich habe einen Patienten gehabt, 9 Jahre alt, der kam mit einem Hyperaktiv-Syndrom Ritalin gesteuert, mit solchen Tumoren in den Gliedern und so. Und der war ein ganz spezieller, mein Liebling. Also er kam um 5. Sagt er zu mir, weißt du, meine Mutter findet deine Massage so toll. Ist es dann nicht gut, wenn du meine Mutter massierst? Ja, habe ich gesagt, du hast völlig recht. Also, liebe Mutter, kommen Sie bitte auf meine Bank, dann kann er mal gucken, wie das aussieht. Die Mutter war ganz irritiert, sie musste auf die Bank, ich habe über allen Socken ihr die Füße massiert. Dann sagt er, weißt du, das sieht gar nicht so schlecht aus, das kannst du bei mir auch mal machen. Gut, sag ich, Mutter runter, Sohn rauf. So, er kam wieder. Er kam alleine wieder um 5. Er kam dann wieder alleine um 5. Und dann war ich zu spät, weil ein Patient zu spät kam oder ich war nicht fertig. Und dann komme ich an die Tür, dann sagt er, weißt du, das ist ja ungeheuerlich. Findest du das nicht unverschämt? Du weißt, dass ich um 5 komme und du bist nicht fertig? Also das geht gar nicht. Also nur, dass du das gehört hast. Gut, sag ich, kommst du mit runter? Ich gelobe Besserung. Ich gelobte Besserung. Ich massierte ihn wieder und er kam wieder und wieder. Dreimal hat's leider bei mir nur gereicht. Und dann wusste ich aber, Herr Batschko ist oben. Der kann an die Tür gehen, weil ich habe unten behandelt. Mein Gatte. Und ist dann an die Tür gegangen. Dann hörte ich diesen Knaben immer die Treppe rauf und runter gehen. Und er schimpfte. Und er schimpfte auf dieser Treppe. Ich machte dann die Tür auf, sage ich, geht's noch? Sagt er, das ist unglaublich, wie du mich behandelst. Das muss ich dir sagen. Und dann schickst du mir auch noch deinen Butler. Aha. Ich habe nachher zu Herrn Batschko gesagt, weißt du, was der gesagt hat? Und du schickst mir doch deinen Butler. Sagt er, der ist der Einzige, der verstanden hat, welche Rolle ich hier im Haus spiele. Genau. Der hat das durchschaut. Und dann plötzlich, ich behandle ihn und so weiter, plötzlich sagt er zu mir, erzähl mir bitte über das Leben nach dem Tode. Ach du liebe Zeit, dachte ich, wie mache ich das denn jetzt? Wie kann man das als Kind denn erklären? Also bis zur Weltenmitternacht und wieder runter oder was? Sagt er, nee, du brauchst gar nicht so zu denken, wie du das einem Kind erzählst. Ich will wissen, wie du darüber denkst. Also ich durfte ihn massieren und durfte dann die ganzen, die 3 Tage nach dem Tode, dann die ganzen Planetensphären bis zur Weltenmitternacht und wieder runter und so. Und dann war ich auch mit der Massage fertig und dann setzte er sich hin und sagte, das wollte ich von dir. Und jetzt komme ich nicht wieder.
Super.
Das hast du sehr schön gemacht.
Danke. So klar.
So klar. Und er ging aus meinem Leben. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Großartig, oder?
Das ist manchmal das Verrückte, das, was mir, wo ich auch denke, wir sind ja so, ich merke das ja immer, wenn du mich abholst, ne? Also mit deinem großen Leichenwagen und so weiter, ne? Dass im Grunde genommen eigentlich alle Menschen, die das sehen, ein bisschen erschrecken. Das ist ja sozusagen das, da haben wir ja schon mal in einer Sendung drüber gesprochen. Und meine Enkelin, als die 4 war, glaube ich, hat eine so schöne Frage gehabt, wo ich denke, da hängt das auch mit drin, dieses Wachwerden dafür, die guckt mich praktisch am helllichten Tag, sitzt die da, guckt mich an, sagt sie, du Oma, sag mal, was machst du eigentlich, wenn du tot bist?
Gute Frage.
Was für eine schöne Frage. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen, diese Fragen zu stellen.
Ja.
Ne?
Und auch eine gute Antwort zu finden.
Und auch zu beantworten, wollte ich gerade sagen.
Ja, eine gute Antwort zu finden. Wie denke ich darüber? Ja. Das ist ganz wichtig. Genau. Nur dann bin ich authentisch und nicht, wenn ich sage, für mich ist das so und nicht
ganz
anders.
Genau. Und nicht die Schriften haben geschrieben.
So ist es. Genau so.
Sondern wie siehst du das?
Ja,
genau so. Ich habe so eine ziemlich gemeine Hausaufgabe bei meinen Sterbeamt, die ich ausbilde, dass ich denen sage, kommt ein kleines Kind zu euch, ein 6-jähriges Kind, und sagt, mein Meerschweinchen ist tot. Wo ist mein Meerschweinchen?
Gute Frage.
Und dann, wie dann sozusagen, was dann dabei rauskommt, das ist teilweise Es ist köstlich und es ist erschütternd. Mhm. Und manchmal großartig mhm. und so weiter. Weil wie finden wir ganz normale Worte? Mhm. Ganz schwer, ne?
Das ist schwer, aber ganz ich glaube, einfach. Kinder haben noch eine Absolut. Natürlich spirituelle mhm. Beziehung ja. zum Himmel genau. oder zur geistigen Welt. Es ist ja. egal, was sie sagen, was man da denkt oder sagt. Und ich glaube, die wollen einfach ganz klare Antworten.
Absolut.
Von uns.
Genau ja? so.
Genau. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen auch. Und in jedem Erwachsenen auch das Kind sehen, was wir bedienen.
Ja.
Du hast Angst vor dem Tod. Genau. Du hast ihn verdrängt. Ja. Und deshalb willst du das nicht sehen, was dann kommt.
Ja.
Aber ich habe die Möglichkeit, vielleicht dir deine Angst zu nehmen und dich an die Hand zu nehmen und mit dir, nicht allein, aber mit dir an diesen Sarg oder an dieses Bett zu treten. Und wir sprechen mal als erstes das Vaterunser. Das ist ein Menschheitsgebet. Und in Anbetracht dessen, dass es inzwischen erwiesen ist, dass ein Mensch noch 4 Stunden hört, ist das ein Segen für diesen Menschen, wenn er dieses Menschheitsgebet hört. Ganz wichtig. Und dann noch singen. Das wäre das Allerbeste.
Das wäre das Beste.
Ja. Das wäre das Allerbeste. Genau. Und deshalb habe ich ja?
Aber da, ich komme schon wieder mit dem Aber jetzt, ne? Heute ist,
du bist ja der Abertag.
Ja, heute ist bei mir der Abertag. Mhm. Ich habe ja sonst häufig bediene ich sozusagen.
Mach doch einen Abertag, den kannst du jetzt singen. Das
könnte ich jetzt ein bisschen.
Aber singen. Die ist wieder da.
Oh, die waren doch so toll.
Ja, alles gut.
Das muss ich kurz überlegen.
Dein Aber.
Dein Aber. Das kann jetzt mal rausgeschnitten werden, was jetzt hier überlegt wird. Wo waren wir denn jetzt gerade?
Sonst erzähle ich euch 2 Geschichten noch aus meiner Praxis.
Ganz kurz, ich will,
ja,
ich
sag muss mal, noch mal meinen, dein Aber.
Wo waren wir denn jetzt gerade?
Bei deinem, jetzt, du hast gesagt, du hast wieder ein Aber. Ja. In jedem Menschen steckt das Kind, das war das vorher, was Angst hat. Keine Angst hat das Kind nicht, aber der Erwachsene bekommt im Laufe seines Lebens Angst vor dem Sterben und vor dem Tod. So,
ach so, ich weiß wieder.
Ja?
Ja, mein Aber. Mhm. Mein kleines Aber, was ich hier habe. Du sagst, das Menschheitsgebet, das Vaterunser. Oftmals ist es so, dass Menschen, die nicht mehr in der Kirche sind oder damit in irgendeiner Form schlechte Erfahrungen gehabt haben, die haben da so eine Art Verwechslungsdynamik laufen. Sie denken, sie bedienen eigentlich etwas, was die Institution Kirche sozusagen betrifft. Und sind da eigentlich wie verwundet, habe ich häufig das Gefühl an der
Richtig.
Stelle. Und können gar nicht mehr frei jetzt so ein Gebet sprechen. Das fällt denen richtig schwer. Deswegen ist das an der Stelle dann auch nicht unbedingt freudvoll.
Soll auch nicht, muss nicht freudvoll sein. Das ist ja sehr ernst. Und dann würde ich das immer so machen, dass ich sage, darf ich es sprechen?
Ja.
Darf ich es sprechen?
Ja.
Sie müssen das nicht mitsprechen.
Ja.
Denn auch die Kirche hat ja dieses, muss man einfach sagen, dieses Gebet zum, jetzt sprechen wir mal, also lieber Gott, mach dies und mach das. Das ist ja nicht das Menschheitsgebet. Das Vaterunser ist direkt gegeben worden von Christus und ist für die Menschheit zum Heile und zur spirituellen Brücke, zur göttlich-geistigen Welt gegeben worden. Und ich glaube, ihr müsst oder ihr dürft vielleicht das in dem anderen Menschen erwecken, dass sich dann die Atmosphäre verändert, wenn das gesprochen wird. Du musst das natürlich mit wirklicher innerer Inbrunst machen, dass die ganze Atmosphäre klarer wird, wenn du fertig bist, wenn du dann arbeiten möchtest und den pflegen möchtest und die einbeziehen möchtest und.
Naja, was da direkt gegeben wurde durch den Christus, ist mit Sicherheit nicht das Vaterunser, was heute gesprochen wird.
Nein, ganz
oder?
Sicher nicht.
Ganz sicher nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Es gibt mehrere davon, Vaterunser. Ich habe 5 in der Tasche. Aber ich weiß auch, was Christus gesprochen hat.
Und ich glaube, bei der Version, die ich kenne, ist das altaramäische Vaterunser.
Das ist wunderbar.
Und das ist wunderbar. Und
eben.
Vielleicht ist das so, selbst wenn das normale Vaterunser, was wir ja alle kennen, gefüllt wird, dann könnte es sein, dass das rüberkommt, was im Altaramäischen auch rüberkommt.
Lernt es auswendig. Sprecht es in Altaramäisch. Ich kann euch nur empfehlen, sprecht es Altaramäisch. Das ist die Ursprache.
Genau.
Und dann kann jeder mit, weil er dann euch zuhört. Was sagt die da? Oder Lateinisch, Paternoster. Also jedenfalls nicht so. Und lernt es Aramäische. Dann hören sie euch zu.
Ich fände das so nett. Ich kenne eine Frau, eine Katholikin aus Bayern, die immer sagt, beim Vater Unser, es wird ja bei jeder Bestattung gesprochen und so weiter. Und dann sagt sie immer, sie hat es ein bisschen umgedichtet und sagt, und führe mich in der Versuchung.
Genau, ich würde mich durch die Versuchung,
nicht in die Versuchung. Also vielen Dank, nee, also das macht das Leben schon.
Führe mich in der Versuchung. So.
Ach so, führe mich durch die, also ich würde gerne eine Begleitung.
So sage ich es auch, also ich möchte da geführt sein. Ich möchte nicht hinter,
damit du nicht runterfällst.
Ja, genau, dass du nicht vom Stremel fällst. Ne?
Richtig.
Genau, das kann ich gut verstehen. Also dann in Altaramäisch bitte.
Ja. Sehr schön.
Genau, das ist eine Möglichkeit.
Schön für dein Aber. Aber du hast eben Aber.
Jetzt kommt noch dein
Und
Aber.
Du hast eben gesagt, du wolltest uns noch zwei Geschichten erzählen.
Ja, gerne. Also, ich bin der Sterbegeleiter amtlich bestätigt durch meine fachliche Qualifikation.
Die Sterbegleiterin, heutzutage ja, früher
die, was auch immer, der gewesen habe ich geglaubt. So, ich habe einen Patienten im Hause gehabt, der war schon 9 Monate da und war erkrankt an einem Hirntumor und das heißt, er sprach manchmal und manchmal auch nicht. So, und wenn er dann sprach, dann sagte er zum Beispiel, ich bin Atheist. Ja, sag ich, das ist schön, also das passt zu uns hier, ne? Also, und dann wurde er abgeholt zur Bestrahlung und zur Behandlung. Und dann saß er immer wie ein buddhistischer Mönch auf der Trage da unten. Und ich guckte immer vom Balkon runter und dachte, der ist doch kein Atheist. Das stimmt einfach nicht. Also irgendwas ist da. Genau. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen, als es ihm schlecht und schlechter ging, habe ich dann gesagt, sag mal, dürfen wir dann mal das Vaterunser beten? Und ich sagte, das ist mir doch egal. Ja, ich sag, wir können auch himmlischer Freund, mein Engel, der du mich zur Erde geleitet hat, ist auch egal, sagt er. Also gut, sag ich, dann beten wir mal das eine oder das andere. Sie brauchen ja nicht mitbeten. Wir beten das mal abends. Ist das okay? Ja, ist okay. Gut. Wir hatten seine Genehmigung. Jetzt habe ich Dienst und ich stehe mit ihm am Waschbecken in der Pflege und dachte, jetzt hat er einen kleinen Dekubitus bei unserer guten Pflege. Also wir haben alles immer getan, um das nicht auftreten zu lassen. Was ist das denn jetzt? Da sagt er, heute brauche ich kein Frühstück, heute gehe ich über den Jordan. Ich sag nee, heute nicht, das passt mir überhaupt nicht. Also das geht gar nicht, ich habe schon das Frühstück fertig und jetzt machen wir das hier zu Ende. Ist das okay? Okay. So, 3 Tage später sagte das nochmal. Also heute esse ich nicht, ne? Heute ist das soweit. Ich sage, und wie soll das laufen? Wieder am Waschbecken. Ja, sagt er, das werden Sie gleich erleben. Also dann springt ein Motor an und dann geht das los. Okay, sag ich, dann gehen wir mal ganz schnell auf den Stuhl. Ich hatte für ihn extra so einen Fernsehsessel gekauft, damit er nicht nur im Bett liegen muss, so den er sich einstellen und den Balkon sehen kann. Jetzt und dann ruckte der es so im Leib, da dachte ich, wie jetzt? Also, sag ich, und was soll ich jetzt machen? Da sagt er, Fenster auf. Gut, also ich stehe wieder auf, ich hatte ihn so im Arm, weil die Atmung schwieriger war. Ich mach das Fenster auf. Dann sagt er, dann sage ich, haben Sie keine Angst? Dann sagt er, mein Herz hat Panik, aber ich habe keine Angst.
Super.
Ist das nicht großartig?
Ganz wunderbar.
Dann sag ich zu ihm, ach, wissen Sie, ich war ja ewig Sterbebegleiter. Ich muss mich jetzt ja bei Ihnen bedanken. Sie waren ein ganz besonderer für uns, ne? Sagt er, das habe ich gar nicht gemerkt. dann halte ich ihn so und dann sag ich so, soll ich denn jetzt beten? Natürlich, sagt er, sollen Sie beten. Ja, was denn? Ja, sagt er, ist doch völlig egal. Also ich bete, also erst das Vaterunser für ihn und dann himmlischer Freund, mein Engel. Engel, mit aller Inbrunst natürlich. Und was macht er da, was mich völlig aus der Fassung gebracht hat? Er war halbseitengelähmt. Seine linke Hand führte er zur rechten Hand, faltete sie und sagte laut Amen. Da war meine Fassung zu Ende.
Gänsehaut.
Genau so. Genau so. Und da habe ich mich gefragt, was ist das für ein Geist, der dich leitet, die du eigentlich alles dachtest, gewusst zu haben, der dich leitet und jetzt den Erdenabschied nimmt. Und das war eindrucksvoll. Der Pfarrer kam dann gerade, Herr Batschko hatte das mitgekriegt und hatte dann den Pfarrer schon angerufen und der kam dann gerade zur Tür, als er seinen Kopf auf meine Schulter legte und verschied. Ja. Dann haben wir ihn gemeinsam auf sein Bett getragen und haben dann alles getan, was bei uns Sterbekultur ist. Und auch der Pfarrer erbat sich, mit ihm alleine zu sein, was ich sehr gut fand. Und hat dann noch also seine Rituale an ihm vollzogen und wir sind dann weggegangen und haben dann später dieses nachvollzogen, was da dann eigentlich war. Das ist die eine Geschichte. Man kann sich belehren lassen durch den, der da stirbt, wenn er ein großer Geist ist.
Ja.
Und das andere ist ein Erlebnis, dass eine Frau aus Rissen, eine Sterbende, mich angerufen hat.
Wenn du Rissen sagst, meinst du eigentlich immer das Krankenhaus
Rissen.
Da gab es ja mal so eine anthroposophische
Abteilung,
genau. die es leider nicht mehr gibt. Ne?
Da habe ich auch unterrichtet und auch die Schwestern unterrichtet und so weiter, auch die Sterbekultur gepflegt. Jedenfalls, diese Frau sagte, ach, Sie sind doch die Fachfrau für Sterben, kann ich zu Ihnen kommen? Meine letzten Tage sind angebrochen. Ja, sag ich, Sie können gerne kommen. Sie kam, sie war noch jung. Er war auch nur 42, von dem ich eben sprach. Und sie war auch noch Anfang 40. So, und sie hatte dann gesagt, als sie bei mir war, also Sie sind ja die Sterbefachfrau, habe ich gehört, da in Rissen. Also wenn es bei mir so weit ist und ich merke das nicht, dann rufen Sie bitte alle meine Freunde an. Ja, sag ich, mache ich. Genau. Sie hatte ihren gerade noch angetrauten Gatten dabei, der den Nachtdienst übernahm und ich den Tagdienst sozusagen. Und jetzt war Pfingstmorgen. Ich wollte zur Tagung in die Christengemeinschaft. Das war eine ganze, wollte ich unbedingt hin im CCH, ne? Und ich hatte bei der Pflege plötzlich das Gefühl, irgendwas hat sich hier verändert. Und dann spreche ich so über die Patientin zu dem Ehemann, den frisch Angetrauten, sage ich, ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt die Freunde anrufen. Ich habe doch die ganze Liste. Wollen Sie das übernehmen? Da sagt sie, muss ich denn jetzt sterben? Da sage ich, nee, müssen Sie überhaupt nicht, aber Sie haben mich beauftragt und ich bin jetzt etwas verunsichert. Wir rufen die mal alle prophylaktisch an. Wir riefen die alle an und die kamen. Das Zimmer war voll. Es waren mindestens, auch meine Mitarbeiter waren alle da. Tja, was machen wir denn jetzt? Ihr Vater kam, der Pfarrer kam, der sie gerade getraut hatte. Alle waren sie da, Zimmer war voll. Ja, sag ich, meine Liebe, und was machen wir jetzt? sagt sie, jetzt erst kann ich meine Mutter verstehen. Die Mutter war auch an Krebs gestorben. Erst jetzt kann ich meine Mutter verstehen. Ich sag, das ist sehr gut. Ich sag, gut, jetzt proben wir mal eine Geburt. So, ich setz mich an ihr Kopfende. Ich halte ihren Kopf und flüstere ihnen ins Ohr, wie sie atmen können, damit sie gehen können. Alle waren mucksmäuschenstill. Es war fast zum die Stimmung war fast zum, ich konnte es kaum aushalten. Ich hatte den Kopf auf dem Knie in ihrem Bette und sprach ihr ins Ohr, wie sie ausatmen muss. Es hat keine 7 Minuten gedauert und sie war rübergegangen. Und diese Atmosphäre werde ich nie vergessen, auch ganz selbstbestimmt. Und diese Andachtsstimmung, die das erzeugt hat bei den Menschen, die da waren, da hat keiner geschluchzt, da hat keiner geweint, keiner geschrien, sondern die waren ergriffen. und haben dann für sie gemeinsam das Vaterunser gesprochen. Dann haben wir für sie gesungen. Ich hatte vorher noch mit ihr gesprochen, was sie dann gerne hört. Und dann war Pfingsten und die blieben fast alle da und haben die Totenwache über Pfingsten gemacht. Super. Ich brauchte immer nur mal kommen und mal die Kerzen erneuern oder mal sagen, möchten Sie Essen haben, wir bringen Ihnen das rauf, Sie können hier gerne bleiben. Die saßen auf dem Balkon bei strahlender Sonne und so weiter. Ach so, und dann war noch, zwischendurch sagte ich noch, nee, als sie sagte, muss ich denn jetzt sterben? Nee, sag ich, das geht gar nicht, ich will ja zur Christengemeinschaft, zur Tagung, ich gehe gleich. Und dann sagt sie, Sie bleiben hier. Ja, genau, das fand ich auch noch sehr und das habe ich getan, Gott sei Dank. Also, weil es war dann wirklich so, aber dass man einfach auch hört, was sagt der, der da geht, der hat noch ganz wichtige Botschaften, denn nur er kennt seinen Prozess. Ja. Ich muss mir nicht einbilden, wenn er einen blauen Zeh hat, dass er nun gleich stirbt. Das muss ich mir nicht einbilden, auch nicht als Fachfrau, sondern ich darf immer vertrauen auf das, was er mir sagt, weil er kennt diesen Weg, auf dem er unterwegs ist.
Ich kenne so eine ganz nette Geschichte, eine wahre Geschichte, die ein Arzt in meinem Umkreis erlebt hat, der sehr naturwissenschaftlich orientiert ist. Mhm. Und er hat eine 92-jährige Frau reanimiert und geht dann hinterher zu ihr ins Zimmer und sagt, so wie es ihr geht, und sagt sie, warum haben Sie das gemacht? Jetzt muss ich wieder 3 Tage warten, bis ich sterben kann.
Genau.
Und am 3. Tag war sie tot.
Ja, super.
Und das ist etwas so, das ist auch, das sind jetzt wirklich Gänsehautgeschichten, wo ich gedacht habe, ja, genau. Mhm. Das ist eine, Wir haben uns in unserer modernen Welt so weit davon entfernt, dass wir das gar nicht mehr mitkriegen.
Genau, dass wir das nicht wahrnehmen.
Und genau, wir nehmen es nicht wahr und die Medizin verhindert alles.
So ist es.
Na, du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, Eva, dass eben sowohl das Lebensende als auch der Lebensanfang oder umgekehrt manipuliert wird.
Mhm. Genau.
Und ja, wir können ja noch mal einen ganz kurzen Blick zur Sterbehilfe hinrichten. Mhm. Ist das eigentlich vergleichbar mit dem Lebensbeginn? Also dass in jetzt nicht unbedingt der notfällige Kaiserschnitt, aber der geplante Kaiserschnitt, der angeboten wird, ist das eigentlich vergleichbar in deinen Augen mit der gewählten Sterbehilfe?
Also es ist vergleichbar mit der Konstellation. Es gibt ja der Kaiserschnitt, der gemacht wird, weil von Montag bis Freitag nur der Arzt da ist, der da das kann. Und der andere ist der Notkaiserschnitt, der das erforderlich macht, aber oft viel zu früh. Meine Tochter ist Hebamme, die erzählt mir dann die Geschichten. Und dass man dafür sorgt, dass das Kind doch seine Sternstunde erreicht. Und das heißt, dass man von der Hebammenseite doch alles tut, dass das Kind so kommen kann, dass es den Augenblick, der am Himmel dann gerade hörbar sichtbar ist, erreicht. Weil das ist wichtig für die ganze Biografie eines Menschen. Und auf der Sterbeseite ist es für mich dieses Manipulieren, wo man nicht abwarten kann, wo man in der Zustimmungsphase, wo ein Mensch überhaupt keine Narkotika braucht, wo man da anfängt, also Morphium zu spritzen, damit er möglichst schnell sein Jenseits erreicht.
Nochmal kurz etwas langsamer. Die der Zustimmungsmoment ist ja nach Kübler-Ross, glaube ich, der allerletzte, ne, von den 5.
Ja, das Annehmen. Ja.
Das Annehmen dieser Situation, nachdem ja alle möglichen Stadien schon durchkämpft.
Ja. Und wenn du Erfahrung hättest, so wie ich in Bezug auf diese Tage, also Ita Wegmann Klinik jetzt vor allen Dingen, wo wir es gut erleben konnten, dass da alle Medikamente zurückgefahren werden können, weil der Mensch angstfrei ist und der Mensch ist schmerzfrei.
Ganz genau.
Und da fragt man sich, kann das sein? Und das kann, ja, und das kann natürlich wirklich sein. Und das ist auch so, das kann nicht nur so sein, sondern es ist so und es ist schade, wenn dann noch die ganze Liste von schulmedizinischen Schmerzlinderung,
Sauerstoff.
Sauerstoff und was alles gegeben wird, sondern da könnte man zurücktreten und könnte sagen, jetzt überlassen wir das Feld demjenigen, der diesen Weg geht. Und geben nur das, was er braucht. Also noch eine Mundpflege oder noch was zu trinken, zu essen vielleicht nicht mehr. Aber alles, was er braucht, was er jetzt als Wegzehrung braucht, dass er nicht dürstet und so weiter. Ne?
Wenn er dürstet.
Wenn er dürstet, ja. Gut. Also da das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man das mit bedenkt, dass es für die beiden Seiten wichtig ist, dass man seine Konstellation erwischt, um ein gutes, nachtodliches, sozusagen individuelles Aufwachen zu erleben in der auf der anderen Seite und auf dieser Seite des Geborenwerdens, also sein Leben selbstbestimmt gestalten kann.
Ich nenne das immer so, das denjenigen in die Hände zu geben, die Regie führen.
So ist es. Genau, und Sie sind die Regisseure.
Genau.
Sie, nicht wir.
Nein.
Genau, wir sind nur die Diener. Dann haben wir es richtig verstanden.
Ja.
Nur so.
Absolut. Aber ich glaube, die Schulmedizin sieht das irgendwie anders.
Ja, das können wir auch nicht verändern. Du kannst ja nur... du kannst nur, Franziska, dort verändern, wo du tätig bist. Mhm. Die Schulmedizin müssen wir auch nicht verändern. Das ist viel zu anstrengend und es ist auch vergebliche Liebesmühe. Aber da, wo du tätig bist mit deinen Angehörigen, mit dem, der stirbt und was dann hinterher kommt, da hast du alle Chancen der Welt und die zu nutzen, das ist ganz wichtig. Mhm. Das ist ganz wichtig. Darf ich noch eine Geschichte erzählen?
Ja, und dann
jetzt ist Schluss, ne?
Und dann die Sehnsucht, ne? Das ist ein wirklich ein wunderbares Bild.
Was ja, auch ein ganz wunderbares Bild.
Genau. Also die Sehnsucht.
Du möchtest noch
eigentlich
was sagen, bitte,
Claudia. Eigentlich habe ich diese große Frage noch im Hintergrund. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn du so das siehst, wie bei uns der Abschied in der Gesellschaft läuft und so weiter? Hast du einen Wunsch für die Abschiedsgestaltung, die wir in Deutschland haben, in dieser Kultur?
Ich wünsche mir, dass es immer mehr Menschen gibt, wie ihr zwei es seid, die einfach eine Kultur pflegen, die menschenwürdig ist und auch dem Sterbenden seine Würde wieder schenkt. Das ist mein Wunsch. Und genau, und dass wir in den Menschen diese Sehnsucht wecken können, dass wir eigentlich das erleben möchten, um den eigenen Weg besser in den Blick nehmen zu können, den eigenen Weg dann besser in den Blick nehmen zu können. Das ist für mich ganz wichtig und da seid ihr natürlich also echt prädestiniert, ne?
Naja, und du bist eine Vorreiterin, ne?
Naja, ich hatte nicht nur die Heilerwut, den Heilermut, sondern auch die Heilerwut, wenn jemand da kam aus Amerika und sagte, liegend transportiert, in 4 Wochen sollte er tot sein, liegend transportiert aus Amerika und er steht bei mir vor der Tür und dann sage ich, ach du, nein, von Eltern gebracht, weil er gar nicht mehr stehen konnte. Ich sage, du musst gar nicht sterben, weißt du das? Überhaupt nicht. Wer sagt denn das? Ja, die Ärzte, sag ich, die wissen das doch gar nicht.
Ja, genau.
Die wissen das doch überhaupt nicht. Ich sag, willst du leben? Jetzt sagt er, natürlich. Ja, sag ich, und, warst du in Eppendorf? Ja, die haben mir das bestätigt. Ja, das können die heute gut, sag ich, die haben keine Ahnung. Die sagen einem den Tod voraus und das stimmt gar nicht.
Ja.
Ich sag, pass mal auf, du stirbst überhaupt nicht. Ich sage dir, du stirbst nicht. Du kommst jeden Tag zu mir in die Praxis. Du stirbst nicht. Wir werden rauskriegen, was da los ist bei dir. Das werden wir. Du machst irgendwas falsch, sag ich. Bist du in Amerika? Ja, du machst was falsch. Gut, wir arbeiten das raus. Ich hatte das sehr schnell raus. Das war sein erster Mondphasenknotenpunkt mit 18 und so. Da hat man nochmal seine Geburtskonstellation über sich. Und da darf man sich nochmal neu entscheiden. Und er, genau. Und da habe ich gesagt, da arbeiten wir jetzt dran. Du kümmerst dich um den Mondphasenknoten, was das überhaupt ist. Du kümmerst dich um Naskuntur Poete. Kennt ihr das? So werden Dichter geboren. Naskuntur Poete von Thornton Wilder.
Mhm.
So werden Dichter geboren. großartig. Ich sag, du kümmerst dich nochmal um deine Vorschau, bitte. Und ich mach die Therapie. Und ich sage dir, du wirst nicht sterben. Ist das klar? Also in der ersten Woche wurde er von seinen Eltern begleitet. In der zweiten Woche kam er alleine. Ach, sag ich, und du gehst mal gleich zu einer Ärztin, die das Cortison absetzt, weil du hast also ich sehe nicht mehr Freude in deinem Gesicht und Leid und gar nichts mehr. Du hast so ein rundes Gesicht. Das ist nicht gut, sag ich. Du bist so entindividualisiert. Gehst du mal? Und die hat das dann abgesetzt und schon kam sein Antlitz wieder heraus. In der zweiten Woche kam er alleine, in der dritten kam er mit dem Fahrrad, in der vierten sage ich, jetzt geh mal nach Eppendorf, was die sagen. Er ist nach Eppendorf gegangen und hat gesagt, hier ist der Sterbende, der schon nächste Woche tot sein soll. Wie finden Sie das eigentlich? Haben die gesagt, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Wir haben uns geirrt in der Diagnose. Ach so, sagte Gott sei Dank. Und ist wieder zu mir gekommen, ist inzwischen nach Amerika zurückgekehrt, hat seine Berufswahl geändert und lebt immer noch. Ich kriege immer Grüße über seine Mutter. Es geht ihm super gut, er ist gesund.
Das ist ja inzwischen schon 50 oder wie alt?
Nein, das ist noch nicht so lange her. Das war einer meiner Paradestücke, bevor ich aufhörte mit meiner Praxis. Ah, okay. Ja. Ich hatte eigentlich schon aufgehört, aber der war mir wichtig.
Ah, ja.
Dann habe ich gesagt, das ändern wir hier sofort. Ich mag das nicht, wenn Ärzte sich wie Götter aufführen und sagen, hier, dann bist du tot.
Schön.
Das hat sich ja auch gewandelt, ne? Früher hat man den Patienten nicht gesagt, was sie haben, wenn sie Krebs haben und sterben müssen. Bei meinem Großvater, der wusste das nicht. Die ganze Familie wusste das, aber er wusste das nicht. Und heute sagt man es dem Patienten gleich. Also in 3 Wochen können sie mit ihrem Erdenabschied, mit ihrem Tod rechnen. Tod, sagen die ja, tot.
Naja, heute googeln alle, ne? Und finden die 5 Jahre Überlebensrate gleich auf der ersten Seite.
Ja, alles gut. Wunderbar, wunderbar. Ja. Mhm.
Das war ja wirklich ein wunderbares Gespräch. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Ahnung, dass wir dich nochmal einladen.
Aber super. Nach meinem Tod, bitte, ja?
Nach deinem Tod?
Ja, bitte. Ein Podcast nachher, nee. Wenn ich drüben bin, wie du schön sagst.
Ja, okay.
Hüben und drüben, ne?
Auf jeden Fall, wenn du drüben bist, kommst du nochmal. Wobei, das war ja heute schon so ein bisschen hüben, ne? Es war ja schon sehr zwischen drüben und hüben.
Ja.
Ich mal sagen, zwischen hüben und drüben.
Es geht mit mir auch leider nicht anders.
Nee, eben, aber das ist ehrlich gesagt mit ein Grund, warum ich dich eingeladen habe.
Mhm. Danke.
Und ich habe mich wirklich gefreut, dass wir das wahrgemacht haben. Und ja, ich könnte mir durchaus einen zweiten Teil vorstellen. Claudia, du auch?
Super. Was hatten wir für ein schönes, angeregtes Gespräch. Sowas liebe ich, weil das bleibt im Kopf. Wir hätten ja auch stattdessen über das Wetter reden können, oder?
Bei mir bleibt es im Herzen, dass ihr mich eingeladen habt, weil ihr leistet wirklich etwas und das tut ihr für die Menschheit. Ihr leistet etwas für die Menschheitsentwicklung. Das müsst ihr euch immer klar werden, welche Verantwortung, die muss euch nicht platt machen, sondern es soll euch nur anregen. Und dafür danke ich euch, dass ich zu euch kommen durfte. Danke.
Ganz vielen Dank für dieses schöne Geschenk, Eva.
Gerne. Ich heiße übrigens Eva Marie.
Eva
Marie. Wieso früher haben immer alle Eva Maria gesagt?
Ja.
Ist falsch?
Okay. Steht auf meinem Grabstein, ja.
Gut.
Aber ich heiße Eva Marie.
Okay.
Sehr schön.
Das war jetzt nicht das letzte Wort. Du hast hoffentlich, kippst du das noch, ja? Das tut nicht zur Sache.
Schön, wenn so ein Gespräch mit Gelächter endet. Super.
Genau.
Alles Liebe.
Danke. Euch auch.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.